Wir haben heute das Thema, was ist eine Ehe? Über die Ehe wollen wir sprechen. Und ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass es so schwer ist, eine kurze Definition einer Ehe zu finden. Ehe wird nach allen Richtungen hin beschrieben, aber kaum jemand wagt, in kurzen Worten zu definieren, was eine Ehe ist. Und das ist schon mal interessant. Nicht mal in unserem Bekenntnis gibt es so eine klare Definition, wie es sonst in vielen Artikeln ja gibt. Aber ein Wörterbuch kommt natürlich nicht darum herum, auch das Wort Ehe zu beschreiben. Und deswegen habe ich wieder mal den Eintrag aus dem Duden gesucht. Und da steht, eine Ehe ist eine gesetzlich anerkannte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Und rechtlich stimmt das ja auch. Aber fällt euch auf, es sagt überhaupt gar nichts über das Wesen einer Ehe aus. Lebensgemeinschaft ist eine WG ja irgendwie auch. Was macht eine Ehe aus? Was ist eine Ehe? Wayne Mack beschreibt Ehe so. Ehe ist eine ganze Verpflichtung und eine ganze Hingabe der ganzen Person an eine andere Person bis zum Tod. Ich wiederhole nochmal. Ehe ist eine ganze Verpflichtung und eine ganze Hingabe der ganzen Person an eine andere Person bis zum Tod. Das klingt schon etwas bedeutender. Ähnlich beschreibt es auch J.E. Adams, ein bekannter Seelsorger. Er sagt, Ehe ist ein Bund der Kameradschaft. Ein Bund der Kameradschaft. Und diese beiden Definitionen, die beinhalten beide zwei ganz wesentliche Elemente einer Ehe. Und zwar ist die Ehe die tiefste und engste Verbindung, die zwei Menschen miteinander eingehen können. Die Bibel nennt die Ehefrau zum Beispiel Gefährtin oder Gehilfin oder Freundin, um auszudrücken, die Ehe, da geht es tatsächlich um eine enge Kameradschaft, um eine enge Verbindung, eine Hingabe, emotional, geistlich und körperlich. Die zwei werden ein Fleisch, heißt es in Genesis 2. Ehe ist der stärkste Ausdruck der Verbundenheit zweier Menschen. Darüber hinaus, und das ist das zweite Element, ist die Ehe ein Bund. Es ist eine Kameradschaft, eine Hingabe unter dem Schutz eines Bundes. Das heißt, die Ehe wird durch ein Versprechen, durch einen Eid, durch eine Verpflichtung bestätigt und geschützt. Es ist eine Einheit, die eingebettet und eingefasst ist in ein lebenslanges Treueversprechen. Und diese beiden Elemente, kann es nennen Bund und Verbundenheit, sind maßgebliche Kriterien einer Ehe. Zweitens wollen wir betrachten, wer hat denn die Ehe erfunden? Die meisten Menschen heutzutage glauben, dass die Ehe sich aus einer Art Zweckgemeinschaft irgendwann in der Steinzeit oder sowas entwickelt hat. Es ist also eine ganz alte Tradition, die Menschen erfunden haben, um besser überleben zu können. Aber die Bibel beschreibt in den klarsten Worten, Gott allein schuf Mann und Frau und er gab ihnen zu Beginn, den ersten Menschen, er gab ihnen das Geschenk der Ehe. Ehe ist keine Erfindung der Menschen, Gott hat sie erfunden und zwar schon vor dem Sündenfall. Die Ehe ist keine Reaktion auf die Sünde. sondern Gott hat sie gegeben schon vor dem Sündenfall. Es ist eine Institution, die bis in das Paradies hineinreicht. Gott führte Eva zu Adam wie ein Brautvater die Braut. Und Gott segnete sie und erklärte sie zu Ehemann und Ehefrau, indem er sagte, dass sie nun ein Fleisch sein sollen. Jesus sagte in Matthäus 19, dass Gott Adam und Eva zusammengefügt hat. Ja, er sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Wenn Gott also der Erfinder, der Gründer der Ehe ist, dann hat er auch allein das Recht zu bestimmen, was eine Ehe ist. Nicht die Politiker, nicht der Staat, nicht die Gesellschaft. Gott hat sozusagen das Patentrecht der Ehe. Und auch wenn der Duden definiert, Ehe ist eine gesetzlich anerkannte Lebensgemeinschaft, sehen wir das natürlich, dass durch diese gesetzliche Anerkennung es bestimmte Folgen auch für die Ehepaare gibt, zumindest noch. Aber die Bibel macht deutlich, eine Ehe besteht vor Gott, nicht in erster Linie vor dem Staat. Eine Ehe besteht vor Gott, weil er der Geber der Ehe ist und weil die Ehe mit einem Bund bestätigt wird. Und wir haben vor ein paar Wochen gehört, dass ein eidlicher Bund immer vor Gott besteht. Das sind nicht nur Floskeln, das sind nicht nur irgendwelche Worte, sondern Bund ist per Definition ein Eid, der vor Gott getätigt wird und Gott zum Zeugen aufruft. Das gilt auch für Nichtbekehrte, das gilt auch für Ungläubige. Auch Ungläubige werden zum Beispiel für Ehebruch gerichtet werden. Das bedeutet, dass die Ehe auch vor Gott rechtmäßig ist oder Bestand hat und sie verpflichtet sind, und Gott wird sie für ihren Ehebruch richten, weil er der Gründer und Erfinder der Ehe ist und weil eine Ehe durch den Bund, durch den Eid vor ihm besteht. Warum hat Gott denn die Ehe erfunden? Hauptsächlich hat Gott die Ehe geschaffen als ein Vorschatten, als ein Bild, und zwar als bestes Abbild für das Bundesverhältnis von Gott zum Menschen. Und darum sagt Paulus, dass die Ehe letztendlich ein Abbild für Jesus Christus und seine Gemeinde ist. Die aufopferungsvolle, reinigende, heiligende Liebe Christi ist das Idealbild eines Ehemannes und die achtende, hingebungsvolle und ehrfürchtige Liebe der wahren Gemeinde ist das Vorbild einer Ehefrau. Doch neben dem Bild gibt es auch einen ganz konkreten Nutzen für die Menschen in dieser Welt. Und zwar, drittens, was ist der Nutzen einer Ehe? Und da haben wir drei Punkte. Und zwar, Gott hat den Menschen die Ehe als Geschenk gegeben, als gegenseitige Hilfe. Das lesen wir schon in Genesis 2, Vers 18. Da sagt Gott, dass Eva eine Gehilfin ist, eine Hilfe für Adam. Aber das Wort Eser für Hilfe oder Gehilfin ist keine abwertende Bezeichnung, sondern in Psalm 33 wird sogar Gott als Eser, als Hilfe beschrieben. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Psalm 33, Vers 20. Wir müssen uns bewusst sein, dass mit diesem Vers viel boshafte Unterdrückung und Missbrauch gerechtfertigt wurde. Dass man sagte, die Frau ist eine Art Dienerin oder eine Art Sklavin von Gott für den Mann gegeben. Und darum ist die Feminismusbewegung zum Teil auch eine Strafe gegen eine verantwortungslose Rolle, die der Mann über die Jahrhunderte in der Ehe und Gesellschaft eingenommen hat. Durch diesen Missbrauch. Doch die Unterdrückung der Frau als eine Form von Sklaven oder Dienerin ist biblisch nicht zu begründen. Gott bereitete Adam eine Hilfe, die ihm entspricht, heißt es in 1. Mose. Eine Hilfe, die ihm entspricht. Das heißt, sie ist passend zu Adam, von gleicher Qualität, von gleichem Wert. Sie ist eine Hilfe, ein Eser, das ist eine hohe Achtung. Und sie ist Adam entsprechend. Alle Tiere wurden Adam untertan gemacht. Sie entsprechen ihm nicht. Die Frau, Eva, ist ihm als Hilfe gegeben, ihm entsprechend. Übrigens im Spanischen ist das nochmal umgekehrt. Da heißt Ehefrau wörtlich, übersetzt Esposa, heißt Handschelle. Doch die Ehe in dieser Welt soll eine ebenwürdige, gleichwertige, gegenseitige Hilfe ausdrücken. Es ist ein gegenseitiges Bedürfnis. Der Mann braucht die Frau und die Frau braucht den Mann. Aber damit Mann und Frau einander gegenseitig helfen können, gegenseitig unterstützen können, gegenseitige Hilfe sind, hat Gott sie zum einen unterschiedlich geschaffen. Trotz aller Gender-Mainstream-Bemühungen kann kein vernünftiger Mensch leugnen, dass Mann und Frau absolut unterschiedlich veranlagt sind. Sowohl körperlich als auch seelisch. Und das ist gut, weil es dazu dient, dass Mann und Frau einander helfen können. Paul Washer sagte mal, die am meisten frauenfeindlich sind, sind die Feministen. Denn sie wollen, dass alles, was weiblich ist, alles, was eine Frau auszeichnet, wollen sie ausmerzen. Sie wollen, dass Frauen wie Männer sind. Das ist eigentlich wahrer Frauenhass. Aber zum anderen hat Gott Mann und Frau auch unterschiedliche Rollen oder Aufgaben gegeben. Die sollen sie ausfüllen, damit sie einander dienen und helfen können. Und das ist eines der Hauptstreitpunkte in der heutigen Zeit. Denn Rollen bringen sowohl Verantwortungsbereiche als auch Grenzen mit sich. Gott hat dem Mann eine andere Rolle und eine andere Verantwortung gegeben als der Frau. Und das, damit sie in der Ehe sich gegenseitig helfen können. Und ich bin überzeugt, dass ein Großteil der Eheprobleme in unserer Gesellschaft daraus entspringen, dass weder Männer noch Frauen bereit sind, ihre Rollen in der Ehe zur gegenseitigen Hilfe anzunehmen und auszufüllen. Weder Männer noch Frauen. Doch die Ehe ist eine von Gott eingesetzte und gegebene Hilfe für Mann und Frau in diesem Leben. Und wir tun gut daran, in der Schrift zu forschen, wie wir das ausfüllen können, damit wir dieses Geschenk, das Gott uns gegeben hat in der Ehe, tatsächlich auch als Segen empfinden können und wahrnehmen können. Ein zweiter Nutzen, den die Bibel ganz offen beschreibt, ist zur Reinheit. Gott hat die Ehe den Menschen gegeben zur Reinheit. Und die Schrift ist bemerkenswert offen und ehrlich in diesem Punkt. Die Ehe ist in diesem Leben eine Hilfe zur Reinheit gegen sexuelle Unmoral. 1. Korinther 7, Vers 2. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. 1. Korinther 7, Vers 9. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als in Begierde zu brennen. Die Ehe ist eine Hilfe. In Korinth damals, da hatten sie das Gefühl, hatten sie so diese Vorstellung, alles, was mit dem Leib zu tun hat, so dieses Körperliche, das ist alles ein bisschen niedriger, und sie wollen sehr geistlich sein und wollen deswegen ganz asketisch leben und auch keine Frauen haben. Aber was dazu hat es geführt, dass die zu irgendwelchen Huren gegangen sind und Prostitution betrieben haben, weil sie das natürlich nicht durchhalten konnten. Und Paulus sagt, die Ehe ist gegeben zur Reinheit. Das ist nicht etwas, was uns beschmutzt, ganz im Gegenteil. Die Ehe ist dazu da, damit wir in Reinheit leben können. Gott hat die Ehe als einen angemessenen, guten, aber auch einzigen Ort zur Befriedigung sexueller Leidenschaft gegeben. Und die Bibel beschreibt jegliche sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe als Unmoral, als Unzucht. Das ist keine verstaubte, prüde Ansicht, sondern der ewige Gott hat die Ehe als Ort für körperliche Lust und gegenseitige Intimität erklärt. Und zwar als einzigen Ort. Außerdem dient es als Schutz der beteiligten Personen. Viele emotionale Verletzungen und psychische Wunden resultieren daraus, dass eine Frau sich einem Mann zum Beispiel ganz hingibt, mit der Hoffnung auf Treue und Liebe, die von dem Mann entgegenkommt, aber der verlässt sie dann einfach. Und sie ist schutzlos und machtlos. Der Mann ist keine Verpflichtung eingegangen. Und deswegen kann er sie einfach so zurücklassen. Die sexuelle Reinheit außerhalb der Ehe wird in unserer Gesellschaft immer schwerer zu bewahren. Wir haben einen massiven medialen Einfluss, der Pornografie im Internet, im Fernsehen oder in anderen Medien publiziert und das nachweislich einen erheblichen Suchtfaktor hat. Es gab jüngst einige Studien. Aber auch der kulturelle Einfluss, den wir haben, ja, dass zum Beispiel Homosexualität als ein Lebensstil dargestellt wird oder sexuelle Experimente als Vorbereitung auf Partnerschaft oder sogar als ein Weg zu einem besseren Selbstbewusstsein geraten werden. Es dient dazu, um erwachsen zu werden. Oder um die richtigen Partner zu finden, muss ich ja erstmal ausprobieren. Doch während die Versuchungen und Anreize immer massiver werden in diesem Leben, wird die Lösung der Ehe immer weniger gewürdigt und geachtet. Doch die Ehe als Schutzraum für Intimität, für die Partnerschaft, zur Reinheit. Sie schützt auch vor sündiger Naivität. Und das ist etwas, was wir heutzutage sehr, sehr viel erleben. Eine sündige Naivität. Und zwar hilft die Ehe zur Wertschätzung und zur Achtung der Sexualität als etwas Wertvolles, als etwas Besonderes. Selbst wenn die Medien und die Kultur es mittlerweile als gewöhnlich und billig präsentieren. Ein dritter Nutzen ist der Nachwuchs. Laut römisch-katholischer Kirche ist das Kinderkriegen der einzige Sinn und Nutzen der Ehe. Das führt zu großen Konflikten im Verständnis von Ehe und Partnerschaft. Aber nein, die Ehe ist nicht nur zum Kinderkriegen eingerichtet. Das ist weit gefehlt, zum Glück. Gleichzeitig ist der Nachwuchs natürlich auch ein wichtiger Bereich in der Ehe, im Nutzen einer Ehe. Nachkommenschaft ist in der ganzen Bibel ein Segen Gottes und sollte ein Wunsch jeder christlichen Ehe sein. Das häufigste Motiv der Kinderlosigkeit heutzutage ist Karriere und Wohlstand. Das sind beides nicht so wirklich geistliche Wünsche, geistliche Motive. In Maleachi 2, Vers 15, da spricht Gott: Und er hat sie, das heißt Mann und Frau, nicht zu einem gemacht? Zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos. Ein Fleisch, also ein vereintes Ehepaar, in dem Geist ist, es erstrebt Nachkommenschaft von Gott. Gesunde und geistliche Familien fördern die Freude an Kindern. Als Gemeinde haben wir darin ein wichtiges Zeugnis in diesem Land. Dass eine gute Ehe der einzig gesunde Schutzraum auch für das Aufwachsen von Kindern ist, wird gerade in unserer Gesellschaft erschreckend deutlich. Aber es wird trotzdem verdrängt. Viele wollen es heutzutage nicht wahrhaben. Es wird immer wieder propagiert, dass alleinerziehende Mütter oder Patchwork-Familien oder geteiltes Sorgerecht, es würde in unserer modernen, in unserer postmodernen Gesellschaft gut funktionieren. Und der Staat hätte genug Mittel, um so viel Hilfen zu geben, dass das kein Problem mehr darstellt. Doch dann soll mir mal jemand die Realität in den Schulen und Kindergärten erklären. Warum die Kinder nicht mehr erziehbar sind. Und dann soll mir mal jemand die Abtreibungszahlen erklären. Und warum die Politik als einzige Förderung von den Geburtsraten Einrichtungen schafft, die die Elternschaft möglichst nur auf ein Minimum verringern wollen. Mütter sind bestenfalls dann noch Gebärmaschinen und dann geht's in die Ganztagskita. Durch die Verachtung der Bedeutung einer Ehe werden Familien und ganze Gesellschaften zerstört. Aber das will keiner wahrhaben. Doch wir sehen, Gott hat die Ehe als einen Schutzraum gegeben zum Aufwachsen für Kinder. Zum Thema Familie und Familienpolitik wäre noch ganz viel zu sagen, aber wir hatten zu diesem Thema schon eine sehr gute Gemeindeschulung und auch eine Vortragsreihe mit dem Titel Hilfe, ich bin Papa, die man sich auf der Internetseite anhören kann. Deswegen erwähne ich die Nachkommenschaft hier nur kurz als ein Nutzen der Ehe. Kinder brauchen den Schutzraum einer verbindlichen Ehe. Die Ehe, der Familienbund, ist eingerichtet von Gott als gute Hilfe und als Mittel auch für Nachkommenschaft. Der vierte Punkt. Wer darf wen heiraten? Bei der Frage, wer darf heiraten, gibt uns die Bibel eine enorme Freiheit. Wer darf heiraten? Und die Antwort ist, alle Menschen. Alle Menschen dürfen heiraten. Gott gibt allen Menschen die Freiheit und die Erlaubnis zu heiraten. Ehe ist nicht nur für die Christen vorbehalten, wie bei der Taufe oder dem Abendmahl. Die Ehe ist eine Institution für alle Menschen. Es ist keinem Menschen an und für sich verboten, zu heiraten. Gott hat die Ehe eingerichtet als moralischen Rahmen und Schutzraum für gegenseitige Hilfe, für sexuelle Reinheit und für Nachkommenschaft für Gerechte und Gottlose. Aus heutiger Sicht erscheint das ein selbstverständliches Recht. Ja, natürlich darf jeder heiraten. In früheren Zeiten jedoch war das bei einer Heirat nicht selbstverständlich. Die Berechtigung einer Heirat. Je nachdem, in welchem Stand du warst, musstest du zum Beispiel die Zustimmung des Grundherren oder des Fürsten oder einer ähnlichen Autoritätsperson, von dem war es abhängig, ob du überhaupt das Recht hattest, zu heiraten. Wenn dein Lehnsherr sagt, nee, ich will nicht, dass meine Diener heiraten, hattest du keine Chance. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Eheschließungsfreiheit zum selbstverständlichen Recht. Und in der Zeit des Nationalsozialismus wurden Gebote erlassen, Gesetze erlassen, die es besonderen Volksstämmen oder Betroffene bestimmter Krankheiten gesetzlich verboten haben, zu heiraten. Zum Beispiel Juden oder Behinderte. Doch Ehe ist ein Recht, das jeder Mensch hat. Alle Menschen dürfen heiraten. Die Freiheit erfordert es natürlich, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass eine Person zurechnungsfähig ist und selbst einer Ehe einwilligen kann. Das bedeutet, Kinderheirat und Zwangsheirat, die natürlich häufig miteinander gemeinsam auftreten, widersprechen dem Prinzip der Freiheit einer Ehe. Selbst in Deutschland ist eine Zwangsheirat, vor allem von muslimischen Mädchen, keine Seltenheit. Ohne Einwilligung, ohne Freiheit, ohne Mitspracherecht wird das Mädchen, teilweise sogar noch minderjährig, einfach einem Mann versprochen und in die Hochzeit gegeben. Das hat mehr mit einem Handel als mit der Bedeutung von Ehe zu tun. Die Ehe ist ein Eid, ein Bund zwischen den Partnern vor Gott. Und das ist mit Minderjährigkeit und mit Zwang in keinem Fall zu vereinen. Und damit wird die Bedeutung einer Ehe aufs Schärfste verletzt. Allerdings darf eine generelle Freiheit, dass alle Menschen heiraten dürfen, auch nicht verwechselt werden, dass es empfohlen ist, für alle Menschen zu heiraten. In 1. Korinther 7 erklärt Paulus, es ist keine Sünde zu heiraten. Aber durch die Umstände, durch die Verfolgungen der Christen, durch diese Bedrängnisse, rate ich euch, nicht zu heiraten. Und er sagt, ich will euch schonen. Ich will euch schonen. Es gibt Umstände, die es ratsam machen, die es empfehlenswert machen, nicht zu heiraten. Aber es ist kein Verbot. Es gibt aber auch seelische Umstände, materielle Not oder eine Berufung oder ein Dienst, die können es ratsam erscheinen lassen, nicht zu heiraten. Obwohl es erlaubt ist. Was die katholische Kirche aber macht, dass sie Priestern verbietet, in allen Fällen zu heiraten, ist nicht mit dem Sinn einer Ehe vereinbar. Es ist allen Menschen erlaubt, aber es ist nicht für alle ratsam. Jesus bezeichnet das Single-Sein sogar als eine Gabe, die Gott Einzelnen gegeben hat. Ja? Es ist nicht für alle ratsam, es ist nicht für alle geboten, aber es ist allen erlaubt. Wen darf man denn heiraten? Und da ist eine Eingrenzung. In der Frage, wen man heiraten darf, gibt es einige wenige Bestimmungen. Und zwar gibt es natürliche Bestimmungen und geistliche Bestimmungen. Zu den natürlichen Bestimmungen gehört, keine Blutsverwandten oder Verschwägerten. Das heißt, die Bibel verbietet ganz klar und deutlich Inzest in der Ehe. Wir lesen das in Levitikus 18 und Levitikus 20. Da verbietet Gott eine Ehe zu allen, die näher mit dir verwandt sind als Cousins und Cousinen ersten Grades. Und auch mit mit den Verschwägerten. Ja, also nicht nur mit der natürlichen Blutslinie, sondern auch, dass man nicht die angeheiratete Frau des Bruders oder sowas irgendwie zu sich nimmt. Der Inzestverbot gewinnt traurigerweise heutzutage wieder an Relevanz, seit es in einigen politischen Lagern Bestrebungen zur Erlaubnis der Ehe Blutsverwandter gibt. Ja, zum Beispiel zwischen Geschwistern. Im Heidentum, vor allem unter Adelsgeschlechtern, war Inzest gang und gäbe. Ja, wir sehen das manchmal bei den Pharaonendynastien oder sowas. Und weil die nicht mit irgendwelchen anderen minderwertigeren Stufen und Gesellschaftsklassen sich vermischen wollten, haben sie untereinander geheiratet. Und es kam zu vielen Erbkrankheiten. Inzest ist ganz häufig verbunden mit Erbkrankheiten. Und obwohl Gott so deutliche Folgen hier gegeben hat, gibt es kein Gebot, die noch so klar und gut sind, die der Mensch nicht übertreten will. Eine weitere natürliche Bestimmung ist auch, dass ein Mann keine Zweit- oder Drittfrau haben soll. Polygamie entspricht nicht dem Wesen einer Ehe. Im Neuen Testament wird das ganz deutlich bei der Auflistung, was Älteste und Diakone für Qualitäten aufzeigen sollten. Da heißt es immer, Mann einer Frau. Und das ist kein besonders geistliches Kriterium, nur für die, die auch ein hohes Amt haben, sondern es gehört zu einem geordneten Leben. Es gehört zu der Voraussetzung, dass ein Mann seiner Familie gut vorsteht. Im Alten Testament sehen wir viel von Polygamie. Aber es ist wichtig, dass es niemals in der Bibel gut geheißen wird. An keiner Stelle wird es gut geheißen. Teilweise wird es eingeschränkt und es wird deutlich vor negativen Konsequenzen gewarnt. Die Streitigkeiten in Jakobs Familie mit Rahel und Lea sind da ein sehr anschauliches Beispiel. Den Königen wurde ausdrücklich verboten, viele Frauen zu haben. Hierin verfehlte sich sogar der König David und noch viel mehr sein Sohn Salomo. Ehe ist ein Bund der Kameradschaft eines Mannes mit einer Frau. Polygamie ist keine Variante der Ehe. Polygamie zerstört die Definition von Ehe. Und auch wenn es manchmal so scheint, aber Gott hat nie im Alten Testament Polygamie als etwas Gutes oder als etwas Gebotenes gegeben. Sondern wir müssen es so sehen, dass es aufgrund von mangelnder Erkenntnis oder von Sünde zu Polygamie kam. Selbst bei denen, die Gott kannten. Eine dritte Bestimmung ist keine gleichgeschlechtlichen. Eine Ehe besteht zwischen Mann und Frau. In den Bestimmungen zur Blutsverwandtschaft in Levitikus 18 und 20 wird die Homosexualität als solche als ein Greuel vor Gott bezeichnet. Und auch eine eheähnliche Lebensgemeinschaft basierend auf Treue, wie es heute gerne formuliert wird, ist vor Gott nicht wohlgefällig. Es geht nicht darum, ob die Treue eingehalten wird, sondern es geht darum, was das Konzept einer Ehe ist. Und Gott hat bestimmt, was eine Ehe ist. Außerdem sehen wir auch, dass der Nutzen einer Ehe unmöglich ist bei Gleichgeschlechtlichkeit. Nachkommenschaft ist natürlich unmöglich. Gegenseitige Hilfe basierend auf Unterschiedlichkeit ist unmöglich. damit ist es auch kein Abbild auf Christus und seine Braut. Ähnlich wie bei Inzest gibt es auch bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften viele Krankheitsbilder. Aber Homosexualität wäre auch wieder ein wichtiges Thema, aber ein Thema für sich. Aber es hat mit der biblischen Definition, und das ist wichtig, es hat mit der biblischen Definition einer Ehe nicht im Entferntesten etwas zu tun. Das ist wichtig zu sehen. Nun gibt es noch eine geistliche Bestimmung, wen man heiraten darf. Im Neuen Testament begegnen wir der Formulierung, im Herrn soll geheiratet werden. Das heißt, Christen sollen Christen heiraten. 1. Korinther 7, Vers 39. Da gibt Paulus einen Rat an eine Witwe, deren Mann gestorben ist, ob sie wieder heiraten darf. Und hier heißt es, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten. An wen sie will. Hier sehen wir auch wieder diese Freiheit. Nur im Herrn. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 16, vielleicht die bekannteste Stelle in diesem Bezug. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Oder welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Warum ist das so? Warum gibt es eine geistliche Bestimmung, dass Christen nur Christen heiraten sollten? Für wahre Christen ist der Glaube nicht nur ein bestimmtes Weltbild oder ein besonderes Interesse, sondern das Zentrum des ganzen Lebens. Eine christliche Ehe ist nicht deswegen christlich, weil die Trauung in der Kirche stattgefunden hat, sondern weil das Evangelium Zentrum auch der Ehe ist. Der Glaube ist Träger und Erhalter der Liebe, ist Quelle der Vergebung, ist Wegweiser für die vielen gemeinsamen Entscheidungen, die getroffen werden, wie auch für die Kindererziehung. Für einen Christen ist es eine klare Übertretung und Missachtung des Gebotes Gottes, einen Ungläubigen oder einen Götzendiener zu heiraten. Das Westminster Bekenntnis, was ja die Vorlage für unser baptistisches Bekenntnis ist, zählt unter den Ungläubigen und Götzendienern sogar die Papisten auf. Doch das muss betont werden. Der Glaube ist von absoluter Bedeutung für das Wesen einer christlichen Ehe. Darum ist Heiraten keine Evangelisationsmethode. Wenn jemand in einer Ehe zum Glauben findet und der Ehepartner bleibt aber ungläubig, bleibt die Ehe selbstverständlich gültig. Und der gläubige Partner ist noch genauso verpflichtet, den Bund der Treue zu halten wie zuvor. Petrus empfiehlt es in 1. Petrus 3, gläubigen Frauen erst recht durch gutes und liebevolles Leben den ungläubigen Ehepartner zu gewinnen. Als letzten Punkt, hier geht unser Bekenntnis auch nicht direkt drauf ein, aber es ist ein wichtiger Punkt, ist die Frage, wann ist eine Ehe zu Ende? Wann ist eine Ehe zu Ende? Worin besteht das rechtmäßige Ende einer Ehe? Und die Antwort ist, der Tod allein. Bis dass der Tod euch scheidet. Ehe ist immer auf die Lebenszeit ausgerichtet. Ehe ist niemals nur eine Verbindung mit einem Lebensabschnittspartner. Es gab mal in der Politik Bestrebungen, dass man die Ehe immer nur auf einen Zeitraum von 7 Jahren begrenzt. Und danach kann man sich einfach wieder auflösen und einen neuen Partner suchen, ohne irgendwelche rechtlichen Konsequenzen. Aber der Ehebund ist ein Bund auf Lebenszeit. Bis zum Tod. Das ist die Definition, das Wesen von Ehe ist auf Lebenszeit ausgerichtet. Und der Tod ist der einzige rechtmäßige oder normale Ende einer Ehe. Aber das ist es auch tatsächlich. Jesus sagt deutlich, dass im Himmel nicht geheiratet wird. Ja, und die Frau, die mehrere Männer hatte, ja, wird jetzt nicht irgendwie in Konflikt geraten, wem gehört sie jetzt im Himmel. Im Himmel wird die Ehe in dieser Form nicht mehr bestehen, sondern da werden wir das perfekte Abbild genießen, das perfekte Bild, von dem die Ehe nur ein Abbild war. Aber was ist denn mit Scheidung und Wiederheirat? Scheidung ist in der Gesellschaft schon fast gar nicht mehr diskutiert. Alle Schranken und Grenzen wurden niedergerissen. Aber unter konservativen, evangelikalen Christen ist es ein heiß diskutiertes Thema. Und hier gibt es im Wesentlichen zwei Ansichten. Die traditionelle, reformierte Sicht, die wird zum Beispiel von John Murray, John MacArthur, John Stott, D.A. Carson vertreten, die besagt, eine Scheidung ist unter zwei Voraussetzungen erlaubt. Und zwar bei Ehebruch und bei mutwilligem Verlassen. Ich lese euch mal den Artikel aus dem Westminster Bekenntnis vor. Hier gibt es einen eigenen Artikel. Obwohl die menschliche Verdorbenheit derartig groß ist, dass Menschen dazu neigen, unpassende Gründe ausfindig zu machen, um die zu scheiden, die Gott in der Ehe zusammengefügt hat, so ist doch nur Ehebruch oder solch mutwilliges Verlassen, dass nicht einmal die Gemeinde oder die staatliche Obrigkeit verhindert werden kann, ein ausreichender Grund, um das Band der Ehe zu lösen. Dabei muss ein öffentliches und ordnungsgemäßes Verfahren eingehalten werden und die betroffenen Personen dürfen mit ihrem Fall nicht ihrem eigenen Willen und Ermessen überlassen werden. Das heißt, das Westminster Bekenntnis sagt, es gibt zwei Gründe, warum es erlaubt ist, eine Ehe zu lösen. Und zwar als Schutz für den Schwächeren. Bei Ehebruch, wenn jemand die Ehe gebrochen hat, diesen Bund gebrochen hat, indem er sich mit jemand anderem eingelassen hat. Oder bei dem mutwilligen Verlassen des Partners, wo dann der Zurückgebliebene sagt, ich kann ihn ja nicht festketten. Ja? Er verlässt mich und sucht sich jemand anderen. Und das Westminster Bekenntnis sagt, dann bleibt der unschuldige Partner ungebunden. Ist also frei, auch wieder zu heiraten. Diese Stelle wird in 1. Korinther 7 ja behandelt, ja, wo Ungläubige einfach die Gläubigen verlassen, weil sie gesagt haben, also mit deinem Christentum kann ich nichts anfangen, ich gehe. Und Paulus sagt, die sind nicht gebunden. Sie sind nicht gebunden. Aber die Tatsache, dass es bei diesen beiden Gründen, dass die Scheidung erlaubt ist, bedeutet nicht, dass es unbedenklich oder leicht zu handhaben ist. Scheidung hat immer etwas mit Verdorbenheit und Sünde der Menschen zu tun. Ja, es ist wichtig zu sehen, das ist nicht das normale oder rechtmäßige Ende einer Ehe. Ehe ist von ihrem Wesen her auf die Lebenszeit ausgerichtet. Aber in diesen beiden Gründen gibt es eine Erlaubnis um der Herzenshärtigkeit willen. Gott erlaubt in diesen Fällen den Betrogenen oder Zurückgelassenen, die Ehe zu scheiden, obwohl es dem Wesen und Bild der Ehe nicht entspricht. Es gibt noch die zweite Sicht, man nennt sie manchmal die permanente Sicht, die wird auch von zum Beispiel von Baucom oder von James Montgomery Boyce vertreten. Und sie sagen, da wo Jesus davon spricht, dass eine Ehescheidung erlaubt ist bei Ehebruch. Da argumentieren sie, dass es nicht eine Ehesituation meint, sondern eine Verlobungssituation. Sie sagen also, das, was für Ehebruch, das Wort, was für Ehebruch hier steht, beschreibt nicht den Ehebruch in einer Ehesituation, sondern eigentlich Unzucht im Verlobungsverfahren. Ja? Und sie sagen, eine Ehe ist immer vor Gott gültig und deswegen auch für immer vor Gott gültig. Und niemals ist eine Scheidung rechtens, selbst wenn sie vor den Institutionen gelöst wird, bleibt es vor Gott bestehen. Ja? Das ist eine Sicht, die der Definition einer Ehe sie sehr würdigt. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Argumentation gewisse Probleme aufwirft. Man kann sich da lange mit beschäftigen. Eine der Hauptstellen, worauf sie sich beziehen, ist Deuteronomium 24. Aber hier gibt es eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass es eine Verlobungssituation ist, sondern hier spricht Mose recht eindeutig eigentlich von einer Ehesituation. Und auch haben wir in Johannes 4 den Fall, dass Jesus einer Ehebrecherin begegnet. Einer Frau, die mehrere Männer hatte. Ja? Und in Johannes 4, Vers 16 und folgende, da lesen wir, er spricht zu ihr, zu dieser Frau am Brunnen, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Und die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Ja. Wir sehen also, Jesus sagt nicht, doch, du hast einen Mann, den ersten Mann, den du unrechtmäßig verlassen hast, der ist immer noch dein Mann. Sondern Jesus sagt ja, du hast die Ehe gebrochen. Er ist nicht dein Mann, daran hast du recht geredet. Das heißt, hier Jesus sieht an, sie hat sündig und unrechtmäßig die Ehe gebrochen, aber sie ist tatsächlich geschieden, diese Ehe. Sie ist tatsächlich gelöst. Was wir aber festhalten müssen, ist, jede Scheidung ist gegen den Willen und gegen das Wohlgefallen Gottes. In Maleachi 2 heißt es, dass Gott Scheidung hasst. Ich hasse Scheidung, sagt Gott. Und gerade weil es die Verdorbenheit des Menschen so deutlich herausstellt, muss Gott Scheidung hassen. Es zeigt die Untreue, das Unvermögen des Menschen. Und dennoch ist es, Scheidung ist immer gegen die Anordnung Gottes und dennoch wegen der Herzenszärtlichkeit, wegen der Sünde, zum Schutz des Schwächeren, erlaubt Gott, er gebietet nicht, er erlaubt Gott in Einzelfällen, die speziell eingegrenzt sind, erlaubt Gott die Auflösung einer Ehe. Doch das wahre Bild einer Ehe ist ein lebenslanger Bund der Kameradschaft, der auf den ewigen Bund Christi mit seiner Gemeinde hinweist. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Martin Luther sagte, nachdem er seine Käthe geheiratet hatte, Frieden und Liebe in der Ehe zu haben, ist ein Geschenk, das der Erkenntnis des Evangeliums am nächsten steht. So soll es sein. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen?
Ja? Zu der Tat, wen heiraten, sehr gut gemacht, ich würde da ergänzen, dass man auch, du hast es geistlich auch genannt und keine Gleichgeschlechtlichkeit, keine Unzucht und so weiter. Eine Sache, die ja auch da sein muss, die rein physisch vorhanden sein muss. ist, dass der Mann dazu fähig ist, eine Frau zu sich aufzunehmen, beziehungsweise dass sie zusammenziehen können. Und das heißt, es gibt bestimmte Umstände, die es auch ratsam machen, nicht zu heiraten, da die Situation gerade so ist, wie sie ist, dass der Mann sich nicht um die Frau kümmern kann, was seine Aufgabe ist als Ehemann.
Ganz genau. Ganz genau. Ich habe das bei den Umständen, bei der Verfolgung habe ich nur kurz genannt, es kann seelische oder auch materielle Not es nicht ratsam machen, zu heiraten. Und das wäre zum Beispiel so ein Fall, ja. Wenn ein Mann nicht in der Lage ist, seine Frau zu ernähren, das heißt nicht aus materielle Not heraus, nicht in der Lage ist, die Rolle eines Ehemanns als Versorger einzunehmen, ja, ist es nicht ratsam, zu heiraten. Genau. Sonst noch Rückmeldung?
Zu dem einen Punkt, ja auch, wer darf ihn heiraten und so, die Freiheit. So als Zeugnis. Das ist hier in unserer Gemeinde im Augenblick jedenfalls noch kein großes Thema, aber wir haben immer wieder Gespräche mit möglichen Leuten drüber. Wer darf wen heiraten? Du hast es erwähnt, dass die römische Kirche alles Mögliche verbietet an der Stelle mit dem Zölibat. Für mich war das als in meinem Leben als Christ eigentlich ein entscheidender Punkt auch, als ich zu 1. Timotheus 4 gekommen bin, wo Paulus das ausdrücklich anspricht, wovon, ich lese mal die ersten drei Verse, also spricht der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben waren werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehrer von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Also er nennt das völlig unverblümt Lehrer von Dämonen. Heuchelei von Lügenrednern. Als ich das damals gelesen habe, war ich ein junger Christ, aber ich war noch in der römischen Kirche, weil ich bin ja bei meinem Rektor zum Glauben gekommen und da hat man nicht viel über Kirche und Gemeinde so geredet, da ging es nur mal mit Gläubigen, dann gibt man das Wort und dann gibt man Zeugnis und man evangelisiert all die Sachen, aber Lehre von Gemeinde war nicht da und deswegen sah ich auch nicht so wirklich eine Notwendigkeit, sich von dieser römischen Kirche da zu trennen. Aber als ich in meiner stillen Zeit an die Stelle kam, da gehen wir doch schon auch ein Licht auf durch Gottes Gnade und haben gesehen, das sind die Lehren von Dämonen. Du kannst nicht Christ sein und in dieser römischen Lehre, in dieser römischen Kirche bleiben, weil Kirchensteuern zahlen und durch das Bleiben in dieser Kirche auch in irgendeiner Weise damit mitverantwortlich sein, das zu bejahen, dass da Lehren von Dämonen gelehrt werden. Und das war für mich, also wurde mir ganz dringend dann an der Stelle möglichst schnell rauszugehen aus dieser Kirche des Satans, weil sehr offensichtlich das eine Stelle ist, die klar macht, dass hier nicht, es nicht geht um die Lehre von Christus. Und später haben wir dann auch ein Buch gelesen von, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Pater Jimmy Key, 40 Jahre in der römischen Kirche, 50 Jahre in der Kirche Jesu Christi. Er erzählt was von dieser Not, die Pater und die Pfarrer und so weiter, die haben, einfach nur auf diesem einen Gebiet der Reinheit, weil sie dazu verpflichtet werden, durch die alleinselig machende Kirche, wie sie sich nennen, mit der Kirche verheiratet zu sein und sich deswegen nicht mit einer Frau zu verheiraten. Und viele da in Unreinheit fallen und in Ehebruch und in Unzucht und in größte Gewissenskonflikte, weil sie es nicht können. Weil sie innerlich brennen, Paulus das nennt, und nicht die Erlaubnis haben, wirklich dann das gottgemäße Mittel zu nehmen, nämlich zu heiraten. Also das ist eine ganz klare Lehre von Dämonen, um das Wort hier nochmal aufzugreifen, von der wir uns auch klar distanzieren müssen und wo man auch etwas sieht von der Natur der römischen Kirche. Und es ist mir auch wichtig, das zu sagen, weil diese ökumenischen Bestrebungen, weil die immer auch weiter reingehen in die Freikirchen und so weiter, wo man sagt, naja, so schlimm ist die katholische Kirche auch nicht und so weiter. Man hat vergessen, Und man schaut nicht auf die Dinge, wo wirklich das Dämonische dieser Kirche ja, deutlich wird. Ein Bereich ist die Ehe. Eine zweite Bemerkung wollte ich gerne machen, da hast du die Stelle auch gelesen aus Malachi 2. Und das fand ich auch gut, wie du es gesagt hast. Malachi 2,15. Das war, wer hat die Ehe erfunden oder auch, was ist der Nutzen der Ehe, in dem Bereich gehört das. Er, Gott, hat sie, die zwei, Mann und Frau, nicht zu einem gemacht. Die Fragezeichen hat es nicht zu einem gemacht, sein Fleisch, in dem Geist ist. Da wird etwas von dem Geistlichen der Ehe betont. Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So, jetzt habe ich mal die Betonung anders gelegt. Ja. Nicht einfach nur Nachkommenschaft, dass die Menschheit weitergeht oder dass die deutschen Nachkommen nicht aussterben, weil das ein anderer Staat ist oder so, sondern Nachkommenschaft von Gott. Die Kinder, die Gott uns schenkt als Segen für uns, sind Nachkommenschaft von Gott und für Gott. Es ist nicht eine Option, unsere Kinder christlich und in der Furcht des Herrn zu erziehen. Das habe ich immer erschüttert, als ich Lehrer war bei der christlichen Schule, wenn Eltern gesagt haben, naja, wir erziehen sie, wenn sie alt genug sind, dann sollen sie eine Entscheidung treffen, so wie sie es für richtig halten. Also die große Freiheit und wie toll sich das dann so anhört, ja, als würde man sein Kind respektieren, die Option haben wir nicht. Es ist ein Gebot von Gott, und es sind die Kinder Gottes. Im Alten Testament sagt Gott dann oft, wieso, ihr habt meine Kinder den Moloch verbrannt. Und dann nennen sie meine Kinder. Das ist eine Nachkommenschaft von Gott und für Gott. Unsere Kinder sind eine Gabe Gottes und sie gehören Gott und sie müssen für Gott erzogen werden. Und das ist keine Option. Und das wollen wir auch ganz klar betonen als Gemeinde. Du hast es eigentlich angesprochen, ich wollte bloß noch mal etwas mehr herausheben, weil ich es ganz wichtig finde, gerade auch in unserem Land, in diesem Kontext, wo das so verachtet wird, wo die Ehe und die Elternschaft, hast du gesagt, auf ein Minimum reduziert werden, möglichst schnell die Kinder dem Staat abgeben. Das ist nicht Gott gefällig, weil es sind Kinder, die dem Herrn gehören und für Gott erzogen werden müssen und von den Leuten, die Gott dazu bestimmt hat, von den Eltern.
Danke.